Wir starten ein bisschen früher heute mit der Predigt, damit wir hinten raus noch ein bisschen Zeit für Lobpreis haben. Und ich möchte einsteigen mit dem, was ich das letzte Mal gepredigt habe, so ganz kurz und so eine Analogie von den Pinguinen. Und ich glaube, wenn man die Bilder sieht, dann weiß man auch schneller wieder, um was es geht. Gerd, würdest du das erste gleich einblenden? Ich hatte von Gemeinschaft geredet, von Gemeinschaft, dass wir zusammen gehören, dass jeder von uns hineingesetzt worden ist in Gemeinschaft. Und wie man hier schon sieht, geht es auch ziemlich eng zu. Und je näher wir aneinander rücken, da trampeln wir uns auch ab und zu mal auf die Füße. Das ist einfach eine normale Sache und ist nicht so schlimm, wenn wir wirklich uns lieb haben. Dann kann uns einer mal auf die Füße treten, aber wenn ich den anderen lieb habe und schätze, dann kann ich ihm das sagen und dann ist es auch wieder gut. Aber wir brauchen einander. Wir sind zwingend aufeinander angewiesen, so wie es die Pinguine sind. Die würden nicht überleben. Ein einzelner Pinguin würde dort nicht überleben. Der würde einfach erfrieren oder verhungern. Und das nächste Bild bitte. Da geht es schon um das Küken. Wir brauchen Versorgung. Da ging es dann darum, ja, wir brauchen echt Nahrung. Einmal das Wort Gottes, die Bibel, aber auch jedes Wort, was Gott zu uns redet. Und das dritte Bild, mutig. Mutig dann in eine andere Dimension. Da habe ich das letzte Mal schon fast aufgehört. Also Pinguine sind nicht wirklich fürs Landleben gemacht. Und das merkt man auch, wenn man sie dort laufen sieht. Die sind da recht unbeholfen. Die watschen da rum, die fallen mal runter. Die verbrauchen sehr viel Energie, wenn sie laufen müssen. Und wenn sie dann in ihr Metier kommen, ins Wasser hinein. Machst du eins weiter? Oh, sieht man nicht so gut, ist zu hell. Aber da sieht man auf einmal, wie die Pinguine fast wie anfangen zu fliegen. Sie kommen in das, wofür sie geschaffen worden sind. Sie kommen ins Wasser hinein. Und ähnlich ist es für uns, wenn wir in diese Dimension hineingehen, für die wir geschaffen worden sind, dann wird es auf einmal viel leichter. Der Stoffwechsel der Pinguine geht auch im Wasser tatsächlich runter. Das heißt, auch wenn wir in diese göttliche Dimension hineingehen, können zur Ruhe kommen. Wird es einfacher und für uns leichter. Und dort in dem Wasser bekommen sie ihre Nahrung. Also wir bekommen das, was wir brauchen, unsere Nahrung in dieser göttlichen Dimension. Und darüber will ich heute reden, über diese göttliche Dimension. Jetzt ist erstmal gut. Göttliche Dimension. Das letzte Mal hatte ich schon von einer Sache angefangen zu sprechen, über das Sprachengebet. Also wenn wir auf einmal in anderen Sprachen reden, die wir nicht gelernt haben. Und wir haben letzte Woche ja von Pfingsten gehört, von Sibylle gehört. Auf einmal stehen die Jünger da und sprechen in allen Sprachen, die da in dem Kreis, wo sie wohnten, da waren. Ob das Arabisch war, ob das Syrisch war, ob das von Ägypten waren Leute da, von Meder waren da. Sie sprachen auf einmal in allen möglichen Sprachen, die Fischer nicht gelernt hatten. Und die Leute waren hoch erstaunt. Ist denn das möglich? Wir hören die alle in unserer Sprache reden. Und sie verkündigten das Reich Gottes. Also tatsächlich etwas, was zutiefst göttlich ist. Wir können nicht auf einmal Sprachen sprechen, die wir nicht gelernt haben. Zungenrede, Sprachengebet, wie man das auch immer nennen mag. Und für den Gottesdienst ist es so gedacht, dass man auf der einen Seite eben Sprachengebet machen kann, aber bitte mit Auslegung. Also das heißt, jemand ist da, der spricht ein Gebet in anderen Sprachen oder in Zungen und jemand anders soll es auslegen. Das haben wir jetzt nicht so oft bei uns. Also ich könnte mich hier kaum noch dran erinnern. Ich weiß das in meiner alten Gemeinde, da war das häufiger. Und die andere Seite ist, dass das Sprachengebet für uns gesetzt ist zur Selbstauferbauung. Also um Charakter zu bilden. Stärke zu bekommen von Gott, wenn mein Geist zu Gottes Geist spricht. Eine wirklich außergewöhnliche Sache, Intimität. Da wird mein Geist auferbaut, hilft mir. Nur wenn ich auferbaut werde, kann ich auch andere auferbauen. Ich kann das nicht aus mir selber heraus. Stärkt mich. Im Lobpreis dürfen wir in anderen Sprachen singen, weil es um Gott geht. Es geht ausschließlich um Gott im Lobpreis. Wir wollen Gott ehren, anbeten. Und das dürfen wir in jeglicher Sprache machen. Wir haben hier ja auch eine große Sprachenvielfalt sowieso schon mal. Und das darf jeder machen in seiner Sprache. Das darf jeder in Deutsch machen. Und wir dürfen es aber auch in anderen Sprachen machen, weil ich finde, dass oft meine Worte nicht ausreichen, um die Größe Gottes aufzuzeigen. Ich bin sprachlos von dem, was Gott tut. Das geht mir ja schon so, wenn ich draußen spazieren gehe, zur Zeit zumindest. Ich bin sprachlos von der Fülle an Blumen, an Schönheit. Also das ist so, da merkt ihr schon, hier fehlen mir die Worte. Um wie viel mehr bei dem, der das alles geschaffen hat, der das gemacht hat. Und wenn wir Gott anbeten, ist Gott mitten unter uns, völlig real. Ob wir ihn sehen oder fühlen, ist da nicht so erheblich. Er ist hier. Und jetzt, Gerhard, könntest du mal das Bild mit den zweidimensionalen Reihen klicken? Hat mir Jan Markus wieder gemacht, nachdem ich ihm wieder irgendwas geschickt hatte, was nicht so geklappt hat. Also wenn wir auf eine zweidimensionale Ebene runtergehen würden, kann man sich jetzt schlecht vorstellen, ich habe das schon mal gebracht, das Beispiel, dann würde so ein Elefant aussehen, wenn wir die Stoßzähne jetzt nicht mit reinnehmen. So, wenn wir auch nur so ein Kreis wären, hier so rumschweben, ne, so dazwischen, und dann kommt irgendein Kreis und sagt, wow, habt ihr gesehen, da ist ein Elefant. Da würde jedes zweidimensionale Wesen sagen, bei dem piept es aber ein bisschen, hier sind ja nur Kreise. Also man sieht es nicht. Und wenn wir, da ist der Unterschied, kannst du mal kurz den Elefanten noch reinklicken? Also hier, das wären dann jeweils die Beine, der Rüssel und der Schwanz. Okay, das war's. Man sieht es nicht. Man kann es auf der zweidimensionalen Ebene nicht sehen, wenn was Dreidimensionales da ist. Man sieht irgendwas, aber kann es nicht einordnen. Also wenn ich draußen die Wälder sehe, die Blumen sehe, die Tiere sehe, Menschen sehe, dann ist es für mich unfassbar, welche Schönheit, welche Individualität, und eigentlich zeigt das ja schon viel mehr. Und wenn ich dann anderen Leuten sage, ich glaube an Gott, und die sagen, ja, aber ich sehe gar nichts. Wo siehst du Gott? Dann sage ich, ja, aber guck dir jeden einzelnen Menschen an. Und wir haben hier eine bunte Schattierung von Menschen. Jeder individuell so schön gemacht. Ganz erstaunlich. Wenn wir Blumen sehen, Tiere sehen. Also ich finde, das ist auch, deutet darauf hin, dass jemand sich wirklich viele Gedanken gemacht hat. Es schön machen wollte. Und wenn mir Leute dann sagen, ja, mit deinem Gott, den sehe ich ja nicht und ich höre ihn auch nicht und eigentlich glaube ich auch ein bisschen, dass du ein bisschen verrückt bist, dann denke ich, ja, sehr anmaßend. Wir sind hier auf diesen Raum, auf unsere Zeit beschränkt, dreidimensional, vierdimensional, wenn wir Zeit noch mit reinnehmen. Und schon da kriegen wir ja die Brücke nicht. Wir sehen uns ja nicht mehr, es sei denn auf dem Foto, wie wir klein sind, und wir haben auch keine Ahnung, wie wir aussehen, wenn wir noch 10, 20 Jahre älter sind. Also schon da sind wir eingeschränkt. Und ich gehe davon aus, dass Gott nicht nur eine Dimension höher ist, sondern sehr viele Dimensionen mehr hat. Klar können wir ihn hier nicht sofort so erkennen. Aber Gott hat größtes Interesse daran, sich uns mitzuteilen, mit uns zu sprechen, mit uns zu reden, für uns da zu sein. Da hat er als erstes Jesus geschickt, damit überhaupt eine Möglichkeit besteht, dem heiligen Gott sich zu nahen, indem er Jesus schickt und uns heiligt. Alles, was wir falsch gemacht haben, was zwischen Gott und uns steht, nimmt Jesus weg, wenn wir das annehmen. Und als Jesus in den Himmel geht, schickt er uns den Heiligen Geist. Wieder eine neue göttliche Dimension. Und dann geht die Post ab. Haben wir gehört an Pfingsten, was dann passiert ist in der Apostelgeschichte. Und was in der Apostelgeschichte so sich so durchzieht, was alles passiert. Die Leute haben Visionen, die haben Entzückungen, die sehen Engel, die sehen Wunder, die sehen Heilungen, Dämonenaustreibung. Da werden Gefängnisse aufgesperrt und einmal gehen sie raus und einmal bleiben sie drin, genauso wie Gott sie leitet. Und dann fallen sogar so Schweißtücher vom Petrus oder Paulus, weiß ich gerade nicht mehr, auf irgendwelche Leute und die springen wieder auf und sind wieder lebendig, weil sie vorher tot waren. Also da ist auf einmal eine Dimension, die zutiefst göttlich ist. Das ist nicht mehr menschlich. Und da hinein wollen wir. Wir wollen in diese göttlichen Dimensionen hinein. Und wir wollen uns nicht mehr einschränken lassen, sondern wir wollen zutiefst in diese göttlichen Dimensionen. Ja, ist manchmal mit ein bisschen Panik verbunden. Die Pinguine stehen da auch erstmal am Rand so, das kennen wir aber noch gar nicht. Ja, aber wir dürfen. Wir sind dafür gemacht. Wir sind für dieses Göttliche gemacht. Und da wird der Petrus in der Apostelgeschichte, da spricht Gott zu ihm. Erst gerät er in Verzückung, dann hat er Visionen und als nächstes spricht er Gott dreimal vom Himmel. Und was sagt er? Ja, du darfst auch zu den Nichtjuden gehen. Also es hat dreimal lautes Reden aus dem Himmel gebraucht, bis der Petrus losgezogen ist und zu uns gekommen ist, zu den Heiden. Also da hat es echt was gebraucht, hat es göttliche Dimensionen gebraucht. Und dann habe ich jetzt viel über den Philippus nochmal nachgelesen, weil ich den sehr spannend fand. Philippus wird von einem Engel Gottes losgeschickt. Hier, geh los so in Richtung, also südlich von Jerusalem, in Richtung Gaza meine ich, in Richtung Gaza runter. Lauf mal los. Und der Philippus geht los und wen trifft er? Trifft auf einen Ägypter. Und dann hört er den so reden, was liest denn er da, was liest denn er? Er liest im Jesaja. Und Gott sagt, ja, komm, geh da hin. Und Philippus geht zu dem Kämmerer und hört, wie der aus dem Jesaja vorliest. Und dann fragt er ihn, na, verstehst du denn, was du da liest? Nee, keine Ahnung. Ist ja auch keiner da, der mir das auslegt. Und dann legt Philippus ihm das aus. Und der versteht es, der begreift auf einmal, ja, dafür ist Jesus gekommen, das ist Jesus, der ist gestorben für mich, den Ägypter. Äthiopien, oh, pardon. Also der Äthiopier, sehr wichtig. Und damit ist nicht genug, sondern das ist ein Eunuch gewesen. Philippus, der, als er Nathanael von Jesus erzählt, sofort auf die Tora zurückgreift, also das heilige Buch der Juden, sitzt auf einmal neben diesem Eunuchen. Und im 5. Buch Mose steht, keine Gemeinschaft mit Verschnittenen, mit Eunuchen. Gibt's nicht. Und jetzt erklärt er ihm da, was Jesus für ihn getan hat. Und dann fragt der Äthiopier, der Eunuch, oh, das Wasser spricht irgendwas dagegen, dass ich getauft werde. Und ich weiß nicht, wie es dem Philippus gegangen ist. Ich stelle mir das so vor, es müssen alle Glocken geklingelt haben. Oh, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Eigentlich darf ich mit dem gar keine Gemeinschaft haben. Jetzt fragt er, ob ich ihn taufen soll. Was mache ich denn jetzt? Was mache ich denn jetzt bloß? Aber da ist Wasser. Und ich glaube wirklich, der stand da. Ja, okay, da ist jetzt Wasser. Und er fand sich auf einmal mit dem Eunuchen im Wasser wieder und taufte ihn. So, war das jetzt richtig oder nicht? Und was daraufhin passiert, ist verhältnismäßig einmalig in der Bibel, nein, nicht ganz einmalig. Philippus wird entrückt nach Aschdod. Also wenn er ziemlich kurz unter Jerusalem war, 60 Kilometer, 2 Tagesreisen, wenn sie ziemlich schnell gelaufen sind. Wenn sie noch weiter südlich waren, noch weiter. Wird entrückt und es wird nicht erklärt, warum. Also es war ganz dringend, dass er jetzt nach Aschdod musste und deswegen musste er dahin entrückt werden, sondern er ist entrückt worden. Ich kenne nicht so viele Bibelstellen, ich könnte die, glaube ich, an einer Hand abzählen. So der Henoch ist entrückt worden, weil sein Leben dem Herrn wohl gefallen hatte. Jesus ist von der Erde in den Himmel entrückt worden, der war wirklich gehorsam. Gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Wir werden irgendwann entrückt werden, wenn Jesus wiederkommt und wir ihm entgegengerückt werden. Jetzt weiß ich noch von einer Stelle, wo Paulus erzählt, es könnte sein, dass noch jemand entrückt worden ist, aber er weiß nicht so genau, ob es nicht vielleicht doch eine Vision war. Das heißt, im Maximum 4-mal in der Bibel. Aber hier der Philippus wird entrückt. Und für mich ist diese Interpretation so, dass Gott ihm sagt, ja, das hast du gut gemacht. Das hast du wirklich gut gemacht. Du bist weit über deine religiösen Grenzen hinausgegangen. Du bist über alles, was du gelernt hast die letzten Jahrzehnte, bist du rübergegangen. Du hast dich darauf eingelassen und Gott gibt hier sein Ja. Die Entrückung heißt ja nicht, hey, das hast du echt, da bin ich gar nicht einverstanden, sondern das ist für mich so ein ganz klares Yes, gut gemacht. Und der ist fröhlich weitergezogen und hat weiter evangelisiert, hat weiter von Jesus erzählt, durch die ganzen Städte dann dort. Und ich glaube, er hat zum ersten Mal verstanden, dass Gott den Maßstab setzt. Nicht wir. Nicht wir setzen die Maßstäbe, Gott setzt die Maßstäbe. Ich muss selber kurz gucken. Gott spricht immer wieder zu uns und er will auch, dass wir das tun, dass wir hören und dass wir das, was er uns sagt, auch weitersagen. Wir dürfen es einmal im Sprachengebet, diese göttliche Dimension nehmen, wir dürfen aber auch prophetisch reden. Prophetisch reden, was heißt das eigentlich? Das ist so eine Wahnsinnsdimension. Das ist gar nicht so mystisch, prophetisches Reden heißt eigentlich nur Reden Gottes. Das tut er zu jedem Einzelnen von uns. Aber auch in der Gemeinde. Wir haben das vorhin von Sibylle gehört. Prophetische Rede. Wir können aber auch das, was von hier vorne kommt, also die, wenn gepredigt wird, ist auch Reden Gottes. Wenn jemand was mir sagt, wo ich auf einmal denke, ja, Anne-Mona hat mir was vor dem Gottesdienst gesagt, wo ich denke, ja, Reden Gottes. Wir dürfen das benutzen. Im Alten Testament war es noch so, da waren einzelne Männer rausgerufen. Und die waren nicht unbedingt immer so glücklich über diese Tatsache, denn sie forderten das Volk, die forderten die Könige heraus, weil Gott retten wollte. Er wollte den Leuten sagen, was sie nicht richtig machen, damit sie mit ihm in Kontakt treten können. Jetzt im Neuen Testament, wir nach Pfingsten, haben alle Zugriff darauf. Wir dürfen hören, was Gott sagt. Gott will mit uns in Kontakt treten. Das sehen wir immer wieder. Ich will noch einen kleinen, also ich will gleich noch was aus dem Korinther vorlesen und möchte aber vorher ein bisschen was von denen erzählen. Die Korinther waren, also die Stadt war berühmt berüchtigt, sagen wir mal so. Die war eine der reichsten Städte damals, weil sie sowohl einen Osthafen zum Mittelmeer nach zum Osten hatten und einen Westhafen hatten zum Mittelmeerraum. Das heißt, die ganzen Güter kamen in Korinth an. Jede Menge Geld, jede Menge Dinge, die es in anderen Städten auch nicht gab. Jede Menge Prostituierte. Also man sagt, dass dort wohl so der größte Kult getrieben wurde. Über 1000 sollen dort gewesen sein und auch ihre Aphrodite so gedient haben, indem sie ihren Körper verkauft haben. Und jetzt fängt Paulus an, dort eine Gemeinde zu bauen. Und das Ganze startet er wie meistens in der Synagoge. Er geht erst zu den Juden und erzählt, was er erlebt hat, dass Jesus ihm begegnet ist. Und einige finden es gut und gehen mit ihm. Und so nach einer Zeit finden es einige gar nicht mehr gut und sie werden rausgeschmissen. Und dann fängt Paulus an, auch draußen von Jesus zu erzählen. Und dann fängt diese Gemeinde an, startet mit einer unglaublichen Spannung, erstens vom religiösen Hintergrund, aber auch von Reichtum. Da sind einige Leute dabei, die sind wirklich, die haben richtig viel Geld. Der Synagogenvorsteher selber kam mit, war übrigens das Haus neben der Synagoge, was nicht ganz unpraktisch war. Aber der öffnete auf einmal sein Haus für all die Menschen, die sich dort bekehrten. Sklaven haben auf einmal den Weg zu Jesus gefunden. Prostituierte. Den Weg zu Jesus, Hafenmitarbeiter, Matrosen, Handwerker, auch noch ein paar andere, die ordentlich betucht waren. Für die antike Welt ein Novum, ein Phänomen, das gab es nicht. Das gab es nicht. Es gab nicht diese standesübergreifenden Dinge. Sondern es war ganz klar, selbst in religiösen Veranstaltungen, Das ist die religiöse Veranstaltung für die Sklaven, für die Prostituierten, für die Hafenmitarbeiter, für die Handwerker, für die, die richtig Geld haben. Das gab es nicht. Die haben neue Maßstäbe gesetzt. Die haben Unglaubliches vollbracht. Für uns kaum nachvollziehbar, weil wir anders leben heute. Aber damals gab es das nicht. Es ging nicht über die Stände hinweg. Und auch wenn wir von denen noch einiges andere gehört haben, ist es trotzdem faszinierend, was der Heilige Geist dort vollbracht hat. Der Heilige Geist, der sie so zusammengehalten hat, über alle Stände, über alle Abstoßungen der Stände hinweg, hat der Heilige Geist sie zusammengehalten. Was da sonst so noch so an Heiligen, an Geisteswirken passiert ist, ja, das ist auf der einen Seite was, was wir uns wirklich wünschen, auf der anderen Seite auch etwas, was uns auch ein bisschen befremdlich vorkäme. Die haben in Sprachen gebetet, aber nicht auf ihren Plätzen, um Gott anzubeten oder im Lobpreis, sondern die haben sich vorne hingestellt, anstatt zu predigen oder Offenbarung zu geben, und dann haben die losgelegt und in Zungen gesprochen, von vorne. Und dann waren die Leute ein bisschen verwirrt und haben nichts verstanden. Oder die haben parallel alle zusammen geweissagt. Der eine da und der andere da und der andere da und und anstatt hintereinander, nee, alle gleichzeitig, haben die Worte der Erkenntnis weitergegeben. Es war ein bisschen verwirrend. Und dann eben auch, dass dann Paulus irgendwann hinging und sagte, ist ja alles gut und schön, ich finde es auch toll, dass ihr in Zungen redet, aber doch bitte nicht von vorne. Das ist doch was, was mit dir und Gott zu tun hat. Oder legt es aus, sodass jeder was davon hat. Also die waren schon erstaunlich, die Korinther. Und wir dürfen das nicht verurteilen, wenn wir diese Dinge lesen. Die haben Unglaubliches vollbracht. Die haben schon völlig neue Maßstäbe gesetzt. Die sind schon in Dimensionen hineingegangen, da sind wir weit von entfernt. Und wenn die, auch wenn die von vorne vielleicht die ganze Zeit in Zungen gesprochen haben und wer weiß, ob die noch untereinander alle in Sprachen geredet haben, vielleicht gar nicht so dumm, weil man dann nämlich keinen aburteilen kann. Man kann nicht lügen. Man kann auch kein dummes Geschwätz von sich geben. Wer weiß, wenn da so eine hohe Frau da mit so einem Matrosen geredet hat, vielleicht besser in Sprachen als mit ordentlichen Worten. Vielleicht haben die deswegen so lange zusammen ausgehalten. Man weiß es ja nicht genau. Weiß ja keiner, was da gesagt worden ist. Ich weiß es nicht, aber ich würde es nicht aburteilen. Sondern die haben für damalige Zeit haben die Unglaubliches vollbracht. So, jetzt wollte aber dann Paulus doch, Paulus hatte schon den ersten Brief hingeschrieben, dann hatten die Korinther zurückgeschrieben, hatten einen ganzen Haufen an Fragen. Den haben sie alle gefragt und daraufhin schreibt Paulus den für uns ersten Korinther, aber eigentlich zweiter Korinther. Und da würde ich jetzt gern den Korinther 14 vorlesen. 1. Korinther 14. Ich werde die Stelle mit den Frauen auslassen, aus gegebenem Anlass, weil es einfach eine zweite Predigt wäre, darüber zu reden. Man ist sich auch nicht ganz sicher, weil die Sprachmelodie tatsächlich eine völlig andere ist als der ganze Rest, ob es wirklich da reingehört. Und da halte ich es einfach mit Paulus selber nach Galater. Es gibt keinen Juden mehr und keinen Griechen und es gibt keinen Sklaven mehr und keinen Freien und es gibt keinen Mann mehr und keine Frau. Wir sind alle eins in Christus. Also 1. Korinther 14. Folgt also dem Weg der Liebe. Das haben wir das letzte Mal gehört. Eine Gemeinde zerstört übrigens keine Weissagung und auch kein Zungengebet, sondern wenn wir lieblos sind. Das zerstört. Und bemüht euch um die Geistesgaben, ganz besonders um die Weissagung. Denn wer in Sprachen redet, spricht nicht zu Menschen, sondern zu Gott. Niemand versteht ihn. Durch Wirkung des Geistes redet er geheimnisvolle Worte. Wer aber weissagt, redet zu Menschen, baut auf, ermahnt und tröstet. Wer in Sprachen redet, hat nur selbst etwas davon. Also eigentlich steht da, baut sich selber auf. Wer aber weissagt, er baut die Gemeinde. Ich wollte, dass ihr alle in Sprachen redet. Also das wird nicht abgeurteilt, ne? Aber noch viel mehr wollte ich, dass ihr weissagt. Das hat mehr Gewicht, als in Sprachen zu reden, es sei denn, dass ausgelegt wird. damit die Gemeinde etwas davon hat. Wenn ich jetzt zu euch käme, liebe Geschwister, und in Sprachen reden würde, was hättet ihr davon? Wenn keine Offenbarung, keine Erkenntnis, keine Weisung, wenn ich keine Lehre bringe. Also wirklich buchstäblich von vorne. Ne? Wenn ich mich hier vorne hinstellen würde und die ganze Zeit in Sprachen reden würde, wäre jetzt auch nicht so erhellend. Sondern da ist schon wichtig, dass wir in normalen Worten sprechen und sogar hier eine Übersetzung haben für diejenigen, die des Deutschen nicht so mächtig sind. Es ist so wie beim toten Instrument, zum Beispiel einer Flöte oder Harfe. Wenn man die einzelnen Töne nicht unterscheiden kann, wie soll man dann erkennen, was auf der Flöte oder Harfe gespielt wird? Und wenn die Trompete kein klares Signal gibt, wer wird sich dann zum Kampf fertig machen? So ist es auch bei euch. Wenn ihr beim Reden in Sprachen keine verständlichen Worte von euch gebt, kann euch niemand verstehen. Ihr werdet nur in den Wind reden. Es gibt, wer weiß, wie viele Sprachen in der Welt und keine ist an für sich unverständlich. Wenn ich aber die Bedeutung der Wörter nicht kenne, werde ich den Redenden nicht verstehen können und er mich nicht. So ist es auch bei euch. Wenn ihr schon solchen Wert auf die Geistesgaben legt, dann bemüht euch vor allem um die, die dem Aufbau der Gemeinde dienen. Wer in Sprachen redet, soll dann auch darum beten, sie recht auslegen zu können. Es ist nicht übersetzen, es steht wirklich auslegen, interpretieren. Denn wenn ich Sprachen bete, betet mein Geist. Aber meine Aussage bringt keine Frucht. Was soll ich nun tun? Ich will mit dem Geist beten, aber auch mit verständlicher Aussage. Ich will mit dem Geist singen, aber auch mit verständlichem Sinn. Das heißt, wenn wir in den Lobpreis gehen, dürfen wir beides. Wir dürfen in Zungen singen. Wir dürfen in Deutsch singen. Wir dürfen in Französisch, in Englisch, in Landessprachen singen. Alles erlaubt. Es geht ja an Gott. Denn wenn du mit dem Geist Gott rühmst, wie soll dann jemand, der nicht versteht, was du sagst, das Amen zu deiner Danksagung sprechen? Er weiß doch nicht, was du gesagt hast. Es kann sein, dass du gut gedankt hast, aber er hat nichts davon. Gott sei Dank rede ich mehr in Sprachen als ihr alle. Also Paulus rühmt sich dessen, dass er wirklich die ganze Zeit in Zungen redet. Aber in der Gemeinde will ich lieber 5 verständliche Sätze sagen, um andere zu unterweisen, als 10.000 Wörter, die niemand versteht. Seid doch nicht Kinder im Verstand, liebe Geschwister. In der Bosheit, da sollt ihr wie kleine Kinder sein. Im Verstand aber seid erwachsen. Im Gesetz steht, durch Menschen mit anderen Sprachen und fremden Worten will ich zu diesem Volk reden, sagt der Herr. Aber auch dann werden sie nicht auf mich hören. Von daher ist das Reden in Sprachen kein Zeichen für die Gläubigen, sondern eins für die Ungläubigen. Das prophetische Reden aber ist kein Zeichen für die Ungläubigen, sondern für die Gläubigen. Wenn also die ganze Gemeinde zusammenkommt und alle fangen an, in Sprachen zu reden, uns kommen Unkundige oder Ungläubige dazu, würden sie euch nicht für verrückt erklären? Ich würde das auch, wenn ich in so eine Gemeinde käme und alle würden wirr in Zungen sprechen. Wenn ihr aber mit verständlichen Worten Gottes Weisung weitergebt, wenn ihr also prophetisch redet und irgendein Unkundiger oder Ungläubiger kommt dazu, dann wird ihn von allen ins Gewissen geredet. Er fühlt sich von allen ins Gericht genommen und seine geheimsten Gedanken kommen ans Licht. Er wird sich niederwerfen, wird Gott anbeten und ausrufen, Gott ist wirklich unter euch. Was folgt nun daraus? Brüder, wenn ihr zusammenkommt, hat jeder von euch einen Psalm, eine Lehre, eine Offenbarung, eine Sprachenrede, eine Auslegung. Alles muss dem geistlichen Aufbau der Gemeinde dienen. Wenn einige in Sprachen reden wollen, dann sollen es 2, höchstens 3 der Reihe nach tun und einer soll es auslegen. Wenn kein Ausleger da ist, soll der Sprachenredner in der Versammlung schweigen und nur für sich zu Gott reden. Auch von denen, die eine von Gott empfangene Botschaft weitergeben, sollen 2 oder 3 reden und die anderen Propheten sollen das Gesagte beurteilen. Also wir dürfen prüfen, alles was gesagt wird, wir dürfen das überprüfen. Und wenn einer von diesen anderen, die da sitzen, eine Offenbarung empfängt, soll der Erste schweigen. Ihr könnt doch alle der Reihe nach weissagen. Ihr könnt alle übrigens, ihr könnt alle. Also wir können das alle. Wir können alle weissagen, aber der Reihe nach dann bitte. Die Propheten haben ja die Kontrolle über ihre Eingebung, auch da. Wir werden nicht missbraucht als Marionetten, sondern wir können sagen, ja, wir wollen das oder lieber nicht. Also wir sind schon noch Herr unserer Sinne. Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern ein Gott des Friedens. Und jetzt mache ich bei 37 weiter. Wenn jemand meint, ein Prophet zu sein oder denkt, dass er mit dem Geist erfüllt sei, dann wird er auch erkennen, dass das, was ich euch hier schreibe, eine Anweisung des Herrn ist. Wer das nicht anerkennt, wird auch von Gott nicht anerkannt werden. Bemüht euch also eifrig um die Weissagung. Wir dürfen uns bemühen, wir dürfen danach streben, eifern, mit Eifer danach suchen. Liebe Brüder, und haltet niemanden davon ab, in Sprachen zu reden. Auch das nur soll alles anständig und geordnet zugehen. Nochmal zu Weissagung. Ne? Weissagung sind keine Wahrsagereien. Weissagung ist das, was Gott uns eingibt und wir dürfen das weitergeben. Und manchmal ist es wirklich das, was gerade weiterhilft. Manchmal sind es weiterführende Dinge. Ich möchte von der Weissagung, ich meine 87 war das, ich habe mich nicht mehr genau erkundigt, wann es war und wer es gesagt hat. Da ging es darum, dass die in Berlin das Stadion mieten wollten, weil sie den Eindruck hatten, ganz Deutschland soll dafür beten, dass wieder Einheit kommt. Ich meine, es wären Amerikaner gewesen, aber ich bin mir nicht sicher. 87. Und dann haben die das Stadion gemietet und haben angefangen, dafür Werbung zu machen. Und sie hatten so das auf dem Herzen, dass das ganze Stadion voll wird. Und dass Gott was dadurch tun will. Und dann haben sich einige entschieden, dahin zu gehen. Und andere haben gemeint, na, das hört sich aber sehr merkwürdig an. Also wir können uns überhaupt nicht vorstellen, dass dieses Land irgendwann nochmal eins wird. Und der ganze BFP hat sich dagegen entschieden, hat sich dagegen ausgesprochen. Nee, das wollen wir nicht, also das können wir nicht so sehen. Das Stadion wurde bis zur Hälfte voll. Hat das jetzt Gott gesagt oder nicht? Ich gehe mal davon aus. Denn wir haben nur 2 Jahre später gesehen, es ist passiert. Ich glaube, dass das, was der Mann gesehen hatte, wirklich Gottes tiefster Wunsch war. Der hat gesehen, das Stadion ist voller Christen, die dafür beten, dass dieses Land wieder eins wird. Es hat nur ein Teil davon getan und trotzdem hat sich Gott dazu gestellt. Manchmal sind es eben so Sichten, das will Gott. Es kommt immer ein bisschen auf unseren Gehorsam an, setzen wir das um. Aber wir dürfen auch alles prüfen. Manche Sachen sind auch ein bisschen schräg. Das muss man einfach auch so sehen. Wir wissen das, so als ich mich bekehrt habe, weiß ich, da sind so ein paar Leute auf mich zugekommen, haben so ein paar Dinge gesagt. Da habe ich auch nur gedacht, ich glaube nicht, dass das Gott gesagt hat. Sondern es kam eben aus dem Herzen der Menschen heraus. Da müssen wir aufpassen. Wir neigen dazu, auch unsere eigenen Herzenswünsche zu Gottes Wünschen zu machen. Manchmal ist es aber auch so. Manchmal will Gott das auch, dass unsere Herzenswünsche seine sind und umgekehrt. Und das wäre ja im besten Falle. Ich habe ein Buch hinten bei uns im Schrank gefunden von Rob Bell. Jesus will die Christen retten. Fand ich einen spannenden Titel. Ich weiß nicht, von wem es war. Herzlichen Dank. Es ist sehr gut gewesen. Und er hat einen Satz gesagt, Gerd, magst du den mal kurz mit anblenden? Was macht man, wenn die eigene Religion nicht groß genug ist für Gott? Was machen wir denn da? Wenn mein Blick nur so ist, wenn ich die Maßstäbe vorgebe, was hätte der Philippus gemacht? Wenn die Tora ist klar, da geht kein Weg dran vorbei. Keine Gemeinschaft mit Eunuchen. Was hätte der Petrus gemacht? Also nee, mit den Heiden. Also die haben sich wirklich über diese Dinge hinweggesetzt. Ihre Religion war dort noch zu klein. Und sie sind die neuen Schritte gegangen. Sie sind in diese göttliche Dimension hineingegangen. Gott hat sie geführt. Und es hat neue Maßstäbe gesetzt. Und in diesen Maßstäben wollen wir laufen. Wir wollen nicht unsere Maßstäbe, wir wollen auch nicht Gott in unsere Dimension hier hineinnehmen. Wir wollen in Gottes Dimension hinein. Wir wollen mit dem Heiligen Geist zu den Menschen, da wo wir sind, wirken. Durch das, was wir sagen, wirken. Wir sind Salz und Licht. Und als letztes noch der Thessalonicher. Thessalonicher 5, Vers 14. Außerdem bitten wir euch, liebe Geschwister, weist die zurecht, die ein ungeordnetes Leben führen. Ermutigt die Ängstlichen. Helft den Schwachen. Habt Geduld mit allen. Achtet darauf, dass niemand von euch Böses mit Bösem vergilt. Bemüht euch vielmehr bei jeder Gelegenheit, einander und auch allen Menschen Gutes zu tun. Immer wieder, ne? Wir wollen nicht die eigenen Maßstäbe setzen. Wir wollen keine Grenzen setzen. Wir sollen auch für uns nochmal überlegen, wo ist meine Grenze? Wo begrenze ich? Wo gebe ich Menschen nicht die Möglichkeit, mit hineinzukommen, geliebt zu sein? Denn gerade nochmal einen kurzen Ausblick, nochmal zu dem Kämmerer. Das waren ja, Eunuchen waren ja keine Männer, die sich das ausgesucht haben, im Regelfall ganz manche schon, weil sie dann einfach höher in die Regierung kommen konnten. Aber oft waren das Männer, die schon von klein auf dazu gemacht worden sind. Oder wenn es Kriege gab, dann sind die Männer reihenweise kastriert worden, wurden zu Eunuchen. Das hat sich keiner von denen ausgesucht. Das fanden die selber zutiefst schrecklich. Es war eine immense Demütigung und Einschränkung. Also da wird auch wieder was heil, wenn wir unsere Maßstäbe nach außen dehnen. Und diesen Leuten sagen, natürlich seid ihr dabei. Und dann für jeden von uns, wo ist bei uns die Grenze? Bei welchem Menschen ist bei mir die Grenze? Wo denke ich, passt gar nicht, geht gar nicht. Wo urteile ich, wo Gott überhaupt kein Urteil hat? Wo Gott unsere Grenzen um ein Vielfaches erweitern möchte? Und deshalb freut euch alle Zeit. Hört niemals auf zu beten. Dank Gott unter allen Umständen. Das will Gott von euch und das ermöglicht er euch durch Christus. Unterdrückt nicht das Wirken des Heiligen Geistes. Verachtet prophetische Aussagen nicht. Prüft aber alles und behaltet das Gute. Und das für uns nochmal, ne? Wir wollen göttliche Maßstäbe. Wir wollen den Heiligen Geist hier bei uns. Wir brauchen ihn zwingend. Wir sind darauf angewiesen. Wir können nicht ohne den Heiligen Geist lieben. Wir können nicht einander vertrauen. Wir können nicht in göttliche Dimensionen hinein. Und wer weiß, wenn wir dann tatsächlich mal über unsere Grenzen hinausgehen, ob nicht einer von uns ein Stück weit entrückt wird. Oder wie Gott es bestätigt. Aber lasst uns nicht auf unsere irdischen Dinge gucken, sondern wirklich ins Himmlische hinein. Vielleicht sehen wir dann auch den Elefanten. Vielleicht sehen wir einfach weiter. Also, wir wollen uns danach ausstrecken, prophetische Rede und alles, was damit zugehört, alle göttlichen Dimensionen. Und auch wenn wir Lobpreis machen, denkt dran, da drin wohnt Gott. Es ist egal, wie der andere neben mir singt. Es geht um Gott. Wir wollen ihn anbeten. In allem, mit allem, was wir zur Verfügung haben, damit sich Gott uns nahen kann, damit wir eins werden. Und dann werden diese Dinge freigesetzt. Amen.